Das Domradio am Karfreitag. Es ist vollbracht. Mit diesem kleinen Satz und dem Zusatz, und er neigte das Haupt und gab seinen Geist auf, lesen wir im Evangelium nach Johannes vom Tode Jesu Christi. Heute am Karfreitag versammeln sich Christen auf der ganzen Welt, um an den Tod des Messias zu denken. Wir wollen sprechen über diesen Tag, über die Bedeutung und die Theologie. Unser Gesprächspartner dafür lebt und arbeitet seit vielen Jahren in Rom und ist uns jetzt aus dem Studio von Radio Vatikan zugeschaltet, Erzbischof Georg Genswein, der Präfekt des päpstlichen Hauses, der also ganz nah bei Papst Franziskus arbeitet und gleichzeitig immer noch Privatsekretär des emeritierten Papstes Benedikt ist. Schönen guten Tag, Herr Erzbischof.
Grüße Gott in Köln.
Es ist vollbracht. Ich habe es gesagt. Ein kleiner Satz, eine tiefe Bedeutung. Was geht in Ihnen vor, wenn Sie das lesen oder hören?
Ja, jedes Jahr in der Karfreitagsliturgie ist dieser Satz einer der Spitzensätze, der uns lehrt und der uns hilft, das Geheimnis des Karfreitags, das Geheimnis des Kreuzes durch Jesu Christi zu verstehen. Ob wir ihn jemals ganz verstehen, wage ich zu bezweifeln. Jahr für Jahr sind wir vielleicht näher dran. Ob wir es ganz schaffen, ich weiß es nicht. Er hilft mir, mehr und tiefer in das Kreuzesgeheimnis hinabzusteigen und dieses Geheimnis auch im Glauben auszuhalten.
Wie verstehen Sie diesen Tag denn?
Karfreitag ist der Preis für Ostern. Karfreitag ist der Preis für die Auferstehung, für die Auferstehung Christi, für all jene, die an die Auferstehung glauben. Dieser Tag hilft mir tatsächlich in diesem Geheimnis auch all das, was mir schwerfällt, all das, was ich als Kreuz zu tragen habe, angesichts dieses Geheimnisses besser zu tragen und im Glauben an Jesu Christi besser zu tragen und besser tragen zu können.
Das heißt, es ist auch ein Tag, der für Sie komplett anders ist als die anderen Tage im Jahr?
Er ist äußerlich nicht anders. Karfreitag ist ähnlich wie die anderen Tage, aber er ist anders gefüllt. Die Liturgie hilft mir tatsächlich, von äußeren Umständen Abschied zu nehmen bzw. mich zu sammeln, mich auf das eigentliche Geheimnis des Karfreitags hinzuführen und mich diesem Geheimnis auszusetzen und mich von ihm führen zu lassen.
Erleben Sie die Stimmung ein bisschen anders, niedergedrückter?
Die Stimmung ist etwas anders. Es ist stiller, es ist ruhiger, es ist bedenklicher, es ist weniger Lärm. Das spüre ich, das merke ich und das tut aber auch gut.
Gerade hier bei uns in Deutschland gibt es ja Jahr für Jahr Diskussionen um die Karfreitagsruhe, wenn Sie die Stille schon ansprechen. Was ist Ihre Meinung? Ist das Pflicht oder ist es Respekt einfach gegenüber dem Glauben?
Wer den Glauben ernst nimmt, der kann und muss unterscheiden zwischen Essentials und Optionals. Die Stille am Karfreitag, meine ich, gehört nicht zu den Optionals, sondern auch zu den Essentials. Denn der Glaube und das Geheimnis des Glaubens sind Dinge, die mir helfen, mein Leben besser zu verstehen, und da ist jeder Preis zu bezahlen.
Nach altem Brauch schweigen ja in den Gottesdiensten die Orgeln. Es gibt aber ja dennoch auch Musik zum Karfreitag. Man denkt vielleicht besonders an die Passionen, die komponiert wurden. Gehört für Sie als Musikliebhaber auch Musik zum Karfreitag?
Ich persönlich halte es so, dass ich am Karfreitag, so gut es geht, auf all das, was die Sinne betrifft, verzichte. Ich bin ein großer Freund der Musik, vor allem auch der geistlichen Musik, und ein großer Freund der Musik von Bach. Aber am Karfreitag versuche ich, diese Musik nicht zu hören, sondern im Schweigen den Tag zu begehen.
Das heißt, so ein Choral aus der Matthäus-Passion zum Ausklang des Karfreitags kommt für Sie nicht in Frage?
Das, in der Regel bin ich ja dann am Abend mit Papst Franziskus im Kolosseum. Insofern ist das gar nicht möglich, aber ich würde auch darauf verzichten.
Da sprechen wir gleich noch ein bisschen drüber, über den Karfreitag und die Tage in Rom. Es ist ja so, dass in Italien, wenn ich das richtig weiß, Werktag ist und kein Feiertag wie hier in Deutschland. Heißt das, Sie mussten sich zum Anfang Ihrer römischen Zeit ein bisschen dran gewöhnen, dass da die Geschäfte geöffnet haben?
Das ist in der Tat so. Ich musste mich nicht daran gewöhnen. Ich war also am Anfang entsetzt. Aber die Wirklichkeit ist stärker als persönliche Empfindungen. Auf der anderen Seite ist es so, dass im Vatikan selbst, obwohl der Vatikan in Rom liegt, doch ein bisschen eine andere Stimmung ist. Aber Sie haben recht, ich musste mich tatsächlich erst an das römische Klima in dieser Form gewöhnen.
Auch weil dann der Karfreitagsgottesdienst, die Liturgie, erst 2 Stunden später als 15 Uhr beginnt?
Die beginnt um 17 Uhr, in der Tat. Auch das war gewöhnungsbedürftig, aber wie bei vielen Dingen im Leben, die Gewohnheit hilft, also trotzdem zum Eigentlichen vorzudringen.
Um 17 Uhr feiert Papst Franziskus im Petersdom die Liturgie vom Leiden und Sterben Jesu an diesem Karfreitag. Ganz nah dabei sein wird, wie immer, auch Erzbischof Georg Genswein. Was bedeutet Ihnen dieser Karfreitagsgottesdienst, der Erzbischof?
Ja, der Karfreitagsgottesdienst ist das die zentrale Mitte des ganzen Tages. Der Gottesdienst hilft mir, in das Geheimnis des Tages einzutreten, mich diesem Geheimnis auszusetzen und mit dem Herrn, mit dem Volk Gottes, diesen Tag zu begehen. Und das hilft mir auch persönlich im Glauben, diesen Tag besser zu verstehen und besser zu leben.
Gibt es da vielleicht auch einen Moment in diesem Gottesdienst, den Sie besonders intensiv erleben?
Für mich ist immer wieder die Kreuzverehrung ein Moment besonderer Intensität. Und das geht mir jedes Jahr gleich, dass in diesem Moment der Kreuzverehrung ich also ganz besonders des Kreuzes gedenke und versuche, mich ganz in dieses Geheimnis hineinzubegeben.
Wir hatten schon über die Stimmung dieses Tages gesprochen. Zeigt sich die eigentlich auch in der Liturgie im Vatikan? Also mal ganz einfach gefragt, sind der Papst und die anderen liturgischen Dienste noch mal besonders ernst zur Sache, noch ernster als sonst?
Der ganze Rahmen, das heißt die Atmosphäre, ist in der Tat ernster. Die Atmosphäre hilft ja auch in der Liturgie, in das Innere einzutreten. Und wie bei einem Bild, ein Rahmen kann zu einem Bild passen und das Bild zum Ausdruck bringen oder er kann stören. Der Rahmen des Gottesdienstes ist sehr hilfreich und er hilft mir persönlich sehr wohl, in das Bild, um im Bild zu bleiben, einzusteigen von Karfreitag.
Zum Rahmen dieses Karfreitags gehört ja auch der Kreuzweg, dann am Abend mit vielen 10.000 Menschen am Kolosseum in Rom. Ist das so eine Art Höhepunkt für Sie an diesem Tag?
Der Höhepunkt ist der Gottesdienst um 17 Uhr im Petersdom. Ich begleite Papst Franziskus zum Kolosseum, zur Via Crucis. Das ist eine ganz besondere Atmosphäre dort. Die Menschen, junge, alte Menschen aus aller Welt sind da, um miteinander die Kreuzwegstationen zu beten und zu betrachten. Das hat nochmal eine eigene Kraft, aber auch eine eigene Anziehungskraft und eine eigene Bedeutung, die mir sehr persönlich sehr gut tut und auf die ich mich jedes Jahr sehr freue.
Geht Ihnen das persönlich auch manchmal nahe dann?
Auf jeden Fall. Auch die Meditationen, Sie wissen, jedes Jahr wird von einer Person, dieses Jahr ist es der Kardinal Bassetti, der Erzbischof von Perugia, wird die Kreuzwegstationen machen. Das heißt, er hat die Meditationen gemacht und sich von diesen Meditationen führen zu lassen, ist immer eine große Hilfe.
Der Gottesdienst im Petersdom, der Kreuzweg am Kolosseum, das sind die äußeren Zeichen, die Gottesdienste an diesem Karfreitag. Gibt es denn in Italien, in Rom auch spezielle Bräuche, die am Karfreitag gepflegt werden, wenn es ein ganz normaler Arbeitstag ist?
Es ist so, dass es in Italien, vor allem in den Mittelmeerländern, darüber hinaus auch in Spanien, ja vor allem in der Karwoche, das heißt am Freitag, diese Passionsspiele, in Anführungszeichen Spiele, die Passionsbräuche, die Tradition, die Passionstraditionen gibt. In Rom selber ist es mir bisher nicht bekannt, dass es solche Bräuche gibt. Da bin ich aber auch auf sehr dünnem Eis. Ich kann Ihnen da keine kompetente Auskunft geben.
Einer der Bräuche, die in einigen Regionen Deutschlands gepflegt wird, ist ja zum Beispiel das Fischessen am Karfreitag. Gibt es bei Ihnen ganz persönlich auch Bräuche, die Sie pflegen an diesem Tag?
Der einzige Brauch im Hinblick auf das Essen ist, dass dieser Tag in besonderer Weise ein Fasttag ist und den versuche ich jedes Jahr einzuhalten.
Wie begeht denn der Papst diesen Tag, Papst Franziskus?
Wir sehen uns ja nur nachmittags zum Gottesdienst und abends beim Kolosseum. Ich gehe davon aus, dass er vormittags arbeitet und dass er natürlich auch diesen Tag in besonderer Weise geistlich begeht. Aber konkret müsste ich ihm selbst die Frage stellen, um Ihnen kompetent Auskunft geben zu können.
Mit Tagen wie Karfreitag, aber auch wie den Heiligen Abend verbinden wir besonders auch immer Erinnerungen aus unserer Kindheit. Wenn Sie mal zurückdenken, Karfreitag in Ihrer Kindheit und Jugend, wie haben Sie diesen Tag erlebt?
Ich erinnere mich noch sehr gut als Ministrant, vor allem ist die, Sie hatten vorher gesagt, die Glocken schweigen, auch bei der Liturgie, nicht nur die Kirchenglocken. Und wir hatten damals als Ministranten diese Klöppel, also diese Holzklingeln. Das war das, was mich mordsmäßig überzeugt hat und was mich also, wenn ich daran denke, in meine Jugend immer wieder lebhaft wird, dass diese Form des Karfreitags, diese Form des Schweigens der Glocken, aber das Sprechen dieser Holzglocken anspricht und das zieht mich hinab in die Jugend oder hinein in die Jugend und weckt große, gute, dankbare Erinnerungen.
Ist das auch ein Tag, der Karfreitag, den Sie für sich selbst immer wieder neu entdecken müssen?
jedes Jahr versuche ich, von vorn anzufangen oder weiterzumachen. Und jedes Jahr hoffe ich, dass ich ein kleines Stückchen weiterkomme.
Der deutsche Lyriker Ernst Hauschka, der hat einmal gesagt, der Karfreitag geht zu Ende, Ostern dauert an. Weiter zugeschaltet aus Rom ist uns Erzbischof Georg Genswein. Herr Erzbischof, ist das ein guter Gedanke, den der Lyriker da äußert, oder geht Ihnen das alles zu schnell und zu einfach?
Der Gedanke ist hilfreich. Er hilft mir in der Tat, weil Karfreitag ist nicht um des Karfreitags willen da. Karfreitag ist um des Ostersieges willen da, um der Erlösung willen. Und insofern kann ich mit diesem Gedanke nicht nur gut leben, sondern er hilft mir tatsächlich, in das Ostergeheimnis einzusteigen.
Fällt es Ihnen nicht manchmal schwer, am Karfreitag im Angesicht des Kreuzestodes von Erlösung zu sprechen, weil wir ja schon auch über das Ernste und Düstere gesprochen haben?
Das Mysterium Salutis, auch das Mysterium Iniquitatis, bleiben Geheimnisse. Da gehört auch der Karfreitag hinein. Warum muss Gottes Sohn am Kreuz sterben, um uns zu erlösen? Warum hat Gott nicht einen anderen Weg, einen weniger qualvollen Weg gewählt? Wir wissen es nicht. Wir wissen aus der Offenbarung, dass es so ist und dass wir diesen Weg mit dem Herrn mitgehen sollen und dass er um unseretwillen, um unseres Heiles willen, der abgestiegen ist und dass er für uns gestorben ist. Mitzugehen, besser zu verstehen, mitzufühlen, ist etwas, was den Glauben wachsen lässt und was mich auch im Glauben weiter und tiefer trägt.
Dann sind wir ungefähr bei einem Gedanken, den Papst Franziskus wenige Tage nach seiner Wahl bei seinem allerersten Kreuzweg als neu gewählter Papst am Kolosseum gesagt hat. Ich zitiere ihn mal: Setzen wir jetzt diesen Kreuzweg im Alltagsleben fort, bestreiten wir gemeinsam den Weg des Kreuzes, gehen wir, indem wir dieses Wort der Liebe und der Vergebung im Herzen tragen. Wie kann man denn das Kreuz im Alltag verstehen und bewegen?
Sehen Sie, das Entscheidende ist das Wort des Herrn: Wer sein Kreuz nicht auf sich nimmt, ist meiner nicht wert, kann ich mein Jünger sein. Die Kreuze sucht man sich nicht selbst, es ist auch besser so. Kreuz tragen heißt Anteil nehmen, auch am Schweren, an dem, was uns nicht gefällt, was uns schwer fällt. Aber im Blick auf den Herrn, im Blick auf den kreuztragenden Herrn, ist es für mich eine große Hilfe, den Satz, den Sie jetzt von Papst Franziskus zitiert haben, nicht nur zu hören, sondern ihn auch zu leben. Das, was ich mit dem Ohr aufgenommen habe, dass ich das im Herzen erwäge und dann auch in meinem konkreten alltäglichen Tun vollziehe.
Dieser Karfreitag, bei dem, was Sie uns jetzt schon dazu gesagt haben, wenn er der Grund der Erlösung der Menschen ist, dann müsste er eigentlich auch ein Grund zum Feiern sein, oder?
Das ist in der Tat so, nur ist die Art der Feier des Karfreitags eine andere als die Feier in der Osternacht am Ostersonntag. Das heißt, eine dem Geheimnis angemessene Form, und darauf kommt es an und darauf legt ja auch die Liturgie einen großen, sehr großen Wert.
Liturgie ist auch so ein Stichwort. Ich habe einen kleinen Text, eine Predigt von Papst Benedikt, damals noch Kardinal Ratzinger, gelesen. Da hat er gesagt, diese Szene, die im Evangelium beschrieben wird, dass der Vorhang des Tempels zerrissen ist im Moment des Todes Jesu, das sei die eigentliche große kosmische Liturgie der Weltgeschichte gewesen.
Ein großer Gedanke von Papst Benedikt. Es ist in der Tat so, dass gerade über diese Szene des Evangeliums immer wieder große Gedanken gemacht werden und dass man über dieses Ereignis immer wieder nachdenkt und von neu nachdenkt und dass in der Tat eben die Erlösung des Herrn etwas ist, was die ganze Welt vor seinem Tod und nach seinem Tod bewegt und was die ganze Welt aber auch in Bewegung hält.
Und trotzdem, wenn es die ganze Welt bewegt, hat man das Gefühl, gerade hier in Deutschland und möglicherweise auch in vielen anderen Ländern Europas, fällt es schwer, die Gedanken, die Theologie, die Bedeutung des Karfreitags den Menschen deutlich zu machen. Braucht es da manchmal neue Wege, den Menschen den Karfreitag näher zu bringen, vielleicht sogar manchmal zu erklären?
Das glaube ich auch. Auf der anderen Seite ist es so, Menschen, die im Glauben groß geworden sind, durch die Liturgie auch geprägt worden sind, die sind auch geprägt worden vom Inhalt dieses Tages. Und da hilft die Liturgie in der Tat, sich dieses Geheimnis immer wieder neu zu stellen. Aber wenn wir um uns schauen, sehen wir, dass viele Menschen mit dem Glauben fast gar nichts mehr zu tun haben. Das heißt, also es ist in einem Stadium, dass man gar nicht weiß, wie man die erreichen kann, liturgisch. Und da ist es wichtig, dass man in der Katechese neue Wege findet und dass man tatsächlich auch den Mut hat, neue Wege zu verkünden und auf neuen Wegen dem Geheimnis von Karfreitag besser auf den Grund zu kommen.
Das heißt, es braucht auch neue Sprache und neue Formen.
In der Tat, so ist es.
Es gab vor einigen Jahren einen ganz berühmten Film von Mel Gibson, Die Passion Christi. Da sagt einer derjenigen, die mit Jesus gemeinsam gekreuzigt werden, auf dem Hügel Golgotha, ich zitiere nochmal, warum umarmst du das Kreuz, du Trottel? Das ist ja ein Satz, bei dem man erstmal aufmerkt. Vielleicht können Sie uns das nochmal erklären. Warum macht Jesus das, das Kreuz umarmen?
Jesus trägt das Kreuz. So ist es jedenfalls aus den Evangelien uns berichtet. Der von Ihnen zitierte Satz ist natürlich keine Offenbarung, sondern wohl mehr ein Ausdruck von Mel Gibson selber. Er hat da seine eigene Auffassung hineingelegt. Das Kreuz umarmen ist ein Begriff, der interpretationsbedürftig ist. Ich glaube sehr wohl, dass der Herr um unseretwillen, das heißt aus Liebe, das Kreuz trägt. Und insofern kann man sagen, was ich liebe, umarme ich. Aber in der Form, dass ich auch die Last dessen spüre, was ich tue. Das heißt, die Umarmung ist eine liebende Umarmung, die notwendig auch die Kraft des Tragens voraussetzt. Ansonsten ist die Umarmung sinnlos.
Das waren eine ganze Menge Gedanken zum Karfreitag, Herr Erzbischof. Wenn Sie den Karfreitag erklären müssten, wenn es Ihre Aufgabe wäre und Sie hätten nur einen einzigen Satz, wie würde der lauten?
Gott liebt den Menschen auch und gerade in der Not.
Der Grund unserer Erlösung. Gott liebt den Menschen auch in der Not. Ohne Karfreitag gibt es kein Ostern. Über das, was dann ab morgen folgt, da sprechen wir gleich hier im Domradio. Am Karfreitag die Kreuzigung, am dritten Tage die Auferstehung, Ostern. Dazwischen liegt der Karsamstag, der Tag der Grabesruhe. Der Präfekt des päpstlichen Hauses bei uns im Domradiogespräch, Erzbischof Georg Genswein. Ist das für Sie ein Tag der Ruhe oder ist er tatsächlich schon geprägt von den Vorbereitungen auf Ostern?
Da muss ich ganz ehrlich sein und muss zugeben, dass in der Tat der Karsamstag schon ein Tag ist, an dem die Vorbereitungen auf Ostern mächtig im Gange sind. Und insofern ist der Karsamstag für mich immer ein relativ unruhiger Arbeitstag.
In der Liturgie ist es ein Tag des Schweigens. Wenn Sie sagen, es ist ein unruhiger Arbeitstag, heißt das, er ist vor allen Dingen geprägt auch schon von der Vorfreude oder vor allen Dingen erstmal nur von dem Arbeiten und Wirken an diesem Tag?
Auch da will ich ganz ehrlich sein, vormittags ist es in der Tat das Mühen um all das, was ich jetzt beruflich zu tun habe, im Hinblick auf den Ostertag, was Liturgie und Audienzen betrifft. Ab dem Nachmittag beginnt dann ganz langsam der Einstieg in die Vorfreude, die natürlich dann mächtig ansteigt in der Osternacht, im Ostergottesdienst, in der Osternachtfeier.
Und Sie sind auch jetzt noch, nachdem Sie schon einige Osternächte erlebt haben, in Ihrem Leben immer noch gepackt von dieser Stimmung?
Ich lasse mich von der Liturgie an der Hand nehmen und bin immer wieder überrascht, welche neue Aspekte mir die Liturgie, die ja jedes Jahr die gleiche ist. Es wiederholen sich die Texte, es wiederholen sich die Symbole, die Rituale. Aber wir ändern uns, ich ändere mich. Und da mich hineinnehmen zu lassen in das, was die Liturgie uns schenkt, das heißt an der Teilnahme dessen, was vor 2000 Jahren geschehen ist, ist etwas Großartiges und für mich persönlich etwas sehr Bereichernderes.
Und wenn ich Sie richtig verstehe, auch etwas ganz und gar nicht Wegzudenkendes, denn ich habe von Ihnen nämlich das Zitat gefunden, ohne dieses Ereignis, ohne Ostern, wäre das Christentum totale Fehlanzeige.
Das wiederhole ich und unterstreiche es dick.
Vielleicht können Sie uns das nochmal für Sie beschreiben, weil es erlebt ja auch jeder Mensch ein bisschen anders, wie das für Sie ist, diese Feier der Osternacht, wenn die Osterkerze in den Petersdom einzieht, wenn das Halleluja wieder gesungen wird. Können Sie das in Worte fassen?
Ja, es beginnt ja mit der Weihe der Osterkerze im Atrium des Petersdomes und dann der Einzug der Osterkerze mit dem dreimaligen Lumen Christi, also Licht Christi, in den dunklen Dom. Das ist der Anfang der Osterfreude, die sich dann auch mit dem Licht und durch das Licht mehr und mehr steigert, auch durch das später dann gesungene Halleluja. Für mich ist die Liturgie Hilfe, in die Tiefen des Geheimnisses unseres Glaubens hinabzusteigen und aus diesen Tiefen zu leben. Und da ist es für mich tatsächlich jedes Jahr ein neues Erlebnis, dass ich daran teilnehme und dass ich aus dieser Teilnahme Kraft, Freude und Trost schöpfe.
Erzeugt das auch manchmal Gänsehaut?
Das ist zwischen dem ersten und dem zweiten Lumen Christi. Wenn also dann langsam im Schiff des Petersdomes, das Osterlicht, das heißt die kleinen Kerzen verteilt werden und angezündet werden, wenn es mehr und mehr heller wird. Das ist ein Moment für mich so ganz leicht gänsehäutig.
Der Moment, wenn das Licht sich im Petersdom ausbreitet, das löst bei Erzbischof Georg Genswein Gänsehaut aus. Das hat er uns gerade schon verraten hier im Domradio. Herr Erzbischof, diese großen Liturgien der Kar- und Ostertage, der Gründonnerstag, sogar schon der Palmsonntag, dann Karfreitag, die Osternacht und der Ostermorgen, das sind lange, intensive Gottesdienste, durchaus anstrengend für die Mitfeiernden. Wie steht Papst Franziskus, der in diesem Jahr ja 80 wird, das alles durch?
Es ist immer wieder erfreulich und auf der anderen Seite auch unverständlich, wie Papst Franziskus im Alter so viel Energie hat und so energisch und kraftvoll nicht nur die Osterfeiern, sondern anderes durchsteht, aber auch die langen liturgischen Feiern. Er hat in sich einen Jungquell, eine Kraftquelle, die meines Erachtens nur zu erklären ist mit seinem intensiven geistlichen Leben.
Wird Ostern in Rom eigentlich, das habe ich mich gefragt, als ich mich auf dieses Gespräch vorbereitet habe, anders gefeiert als in Deutschland? Gibt es da spezielle Besonderheiten?
Wenn ich an meine Zeit in Deutschland, an meine Jugend denke, an meine Kindheit und jetzt an Rom, muss ich gestehen, es gibt eine Reihe von Osterbräuchen, die ich aus meiner Kindheit kenne, die ich hier in Rom nicht angetroffen habe, die aber, da wir Deutsche sind, eben aus Deutschland mitgenommen worden sind, hier auch in den Vatikan.
Zum Beispiel?
Wenn ich daran denke, das Osterfrühstück ist etwas, was ich hier in Rom nicht kennengelernt habe. Osterstreuße ist etwas, was ich in Rom nicht kennengelernt habe, sondern mitgebracht habe, beziehungsweise angetroffen habe, dort, wo deutsche Katholiken waren.
Fehlt Ihnen das manchmal, vielleicht auch der ein oder andere Gesang im Gottesdienst?
Da haben Sie völlig recht, was das Singen in den Gottesdiensten, ich spreche jetzt nicht vom Petersdom, sondern allgemein Italien, betrifft, da würde ich mir schon etwas mehr, aber auch etwas lebendigere und kräftigere Lieder wünschen.
In vielen Gemeinden hier in Deutschland ist es ja üblich, dass nach der Osternacht gefeiert wird, dass man zusammenkommt, zum Beispiel in den Gemeindesälen oder auch die Priester, die dann gemeinsam anstoßen und feiern. Passiert das eigentlich im Vatikan auch? Stoßen Sie mit dem Papst noch auf ein Glas Rotwein an?
Es ist so, als im ersten Jahr seines Pontifikates, als ich in der Osternacht dann in Santa Marta übernachtet habe, hat er uns alle eingeladen unten in die Sala da Pranzo, um tatsächlich anzustoßen auf den auferstandenen Herrn und ein kleines Glas Sekt und etwas Süßes zu essen. Im Kloster mit Papst Benedikt ist es so, wenn ich dann aus der Osternacht komme von dem Petersdom, dann ist Papst Benedikt bereits schon nicht mehr sichtbar. Er hat sich dann schon zurückgezogen, aber mit den Memories werde ich sicherlich auf Ostern anstoßen.
Wie feiern Sie dann persönlich Ostern? Bleibt es dann beim Anstoßen oder passiert dann am Ostersonntag noch mehr?
Am Ostersonntag ist so, dass eben, wie ich kurz angedeutet habe, nach dem Ostergottesdienst das Osterfrühstück ist, beziehungsweise dann, wir würden modern gesagt, der Brunch. Da ist es so, dass ich zuerst Papst Franziskus auf dem Petersplatz begleite, teilnehme an der Heiligen Messe und dann anschließend auch an der Segensloggia teilnehme, das heißt am Segen Urbi et Orbi, sodass ich erst so gegen 12:30 heimkomme und dann recht spät ins Osterfrühstück einsteige.
In diesem Jahr gibt es ja ein heiliges Jahr. Dieses ganze Jahr ist ein heiliges Jahr von Papst Franziskus am 8. Dezember eröffnet, das heilige Jahr der Barmherzigkeit. Wird man das merken in den Gottesdiensten dieser Tage?
Ich glaube schon, dass man, ich sprach vorher vom Rahmen eines Bildes oder auch des Gottesdienstes. Bei einigen Liedern ist es das Motto des heiligen Jahres, der Misericordia, der Barmherzigkeit, war auch am Palmsonntag spürbar. Und ich gehe davon aus, dass das auch jetzt entweder in der Osternacht oder am Ostersonntag spürbar ist.
In der Predigt am Palmsonntag, den Sie schon angesprochen haben, hat der Papst gesagt, Jesus hätte die Macht gehabt, vom Kreuz abzusteigen, aber er wollte das nicht, diese Provokation, dass das Böse mit Gewalt besiegt wird, sondern er gibt sich hin und zeigt seine Barmherzigkeit. Da ist das Wort wieder. Inwieweit ist das für uns Richtschnur, dieses Vorbild des am Kreuz hängenden Jesus?
Ja, das ist ja eines der großen Geheimnisse, dass in der Tat der allmächtige Gott anders hätte uns Menschen erlösen können mit Vollmacht. Und er tat es nicht. Er hat sich hinabgebeugt. Er hat in Demut seinen Sohn geopfert. Das ist ein sehr gefährliches Wort, aber ich sage es trotzdem. Und der Sohn hat dieses Opfer angenommen. Denken wir an die Ölbergszene. Das bedeutet konkret, dass wir hier im Verhalten des Herrn dieses Verhalten, das man wenn wir es in der Weite sehen, tatsächlich von einem barmherzigen Verhalten reden können, dass uns dieses Verhalten der Barmherzigkeit auch im eigenen Leben prägen und im eigenen Leben führen soll.
Misericordes sicut pater, barmherzig wie der Vater, unter diesem Leitwort steht das heilige Jahr. Erzbischof Genswein ist uns aus Rom zugeschaltet. Herr Erzbischof, besondere Gottesdienste, Ereignisse, Veranstaltungen gibt es viele in diesem heiligen Jahr. Wir denken an den Weltjugendtag, auch an die soeben bekannt gegebene Heiligsprechung von Mutter Teresa. Ist aber trotzdem das Osterfest der absolute Höhepunkt des Jahres?
Ist und bleibt der absolute Höhepunkt des Jahres, auch im Jahre und auch und gerade im Jahre der Barmherzigkeit.
Sie haben Anfang des Jahres in Rom das sogenannte Volto Santo aus Manopello empfangen. Sie selbst haben, wenn ich das richtig weiß, die Messe gefeiert. Es ist eine Reliquie, von der vermutet wird, dass darauf das Antlitz Jesu Christi zu sehen ist. Manche spekulieren, es könnte das Schweißtuch der Veronika sein, das Jesus auf dem Kreuzweg gereicht wurde. Welchen besonderen Impuls kann dieser Schleier in diesem Jahr geben? Sie haben es genannt, der Blick auf das Antlitz der Barmherzigkeit.
Ja. In der Tat geht es darum, es ist das Antlitz des Herrn. Das Antlitz des Herrn anschauen ist das eine, was wir tun können. Uns aber auch vom Antlitz des Herrn anschauen lassen, ist das andere, was wir tun können. Und da ist es in der Tat so, dass das Antlitz des Herrn Manopello eine große Hilfe ist, zu erkennen, dass in diesem Antlitz sich die Barmherzigkeit Gottes zeigt und dass wir uns von dieser Barmherzigkeit Gottes anschauen und an die Hand nehmen lassen dürfen.
Wie kann dieses heilige Jahr der Barmherzigkeit denn die Menschen erreichen? Was ist Ihre Hoffnung?
Ich hoffe sehr, dass die Barmherzigkeit ein Grundzug unseres Glaubens tatsächlich auch durch dieses Jahr die Herzen der Menschen anspricht, ergreift und möge Gott es schenken, auch wandelt.
Nach der Karfreitagsliturgie wird ja in vielen Kirchen die Gelegenheit zur Beichte angeboten. Auch Papst Franziskus ist die Beichte ein wichtiges Anliegen, das sagt er immer wieder, gerade jetzt im heiligen Jahr der Barmherzigkeit. Aber die Beichte ist in vielen westlichen Ländern zum Auslaufmodell geworden. Wie kann man denn dieses Sakrament wieder neu beleben?
Wer selber beichtet, regelmäßig beichtet, weiß, wie wohltuend, geistlich wohltuend und notwendig dieses Sakrament ist. Und jeder, der aus dieser Erfahrung lebt, auch als Priester, auch und gerade als Priester, der wird nicht müde werden, tatsächlich Menschen einzuladen, dieses Sakrament zu empfangen, sich dieses Sakramentes also nicht für lustig gehen zu lassen. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite, wo Menschen großen Abstand haben zu diesem Sakrament, alles tun, um die Hindernisse, die Not, die Sorge, möglicherweise auch etwas die Scham zu nehmen, weil die Gefahr immer die ist, dass jemand denkt, ja, wenn ich das dem sage, was denkt er dann über mich? Es geht nicht darum, was ein Priester denkt, sondern es geht darum, dass durch den Priester Gott selbst in das Leben eines Menschen eingreift und dass durch dieses Sakrament wirklich konkrete geistliche Hilfe geboten und auch gewährleistet wird.
In diesem Zusammenhang hat es vor wenigen Tagen hier in Köln ein Interview des Kölner Weihbischofs Ansgar Puff gegeben. Der hat einen sehr deutlichen Vergleich gesagt. Man sollte eventuell so zur Beichte gehen, wie man den Müll aus der Wohnung bringt, bevor er anfängt zu stinken. Der Beichtstuhl ist so etwas wie die Müllabfuhr.
Das ist ein schönes Bild, das mir gefällt und ich gebe ihm recht. Also wenn ich selber aus dem Beichtstuhl steige, merke ich in der Tat, dass ich Müll entsorgt habe und zwar nicht wild, weil es gibt eine wilde Müllentsorgung, ich schmeiße den Dreck in den Wald und dann geschieht Böses. Oder es gibt die geordnete Müllabfuhr, ich gehe in den Beichtstuhl und lasse mir dort die Sünden vergeben, das ist geordnete Müllabfuhr und die tut gut und die tut Not.
Barmherzigkeit ist das große Leitwort dieses Jahres, da kann man ja ganz unterschiedliche Sachen drunter verstehen. In Deutschland werden da auch ganz, ich nenne sie mal kirchenpolitische Dinge mit verbunden, wie die zivil wiederverheiratet Geschiedenen, andere Personen, die nach Lehre der Kirche keinen einfachen Stand haben. Was können diejenigen denn in diesem heiligen Jahr von der Kirche erwarten?
Ja, Barmherzigkeit ist ein ganz wichtiges, zentrales Wort. Aber man muss immer aufpassen, man darf die Barmherzigkeit nicht zum Beispiel gegen die Wahrheit ausspielen oder die Wahrheit gegen die Barmherzigkeit. Es ist sehr wichtig, dass wir da das Gleichgewicht finden und auch halten. Und ich bin überzeugt davon, dass auch die Menschen, die sakramental gebunden sind, aber geschieden und sich zivil wieder verheiratet haben, dass auch die in dem, was das Jahr an Barmherzigem bringt, dass sie tatsächlich da auch für ihr geistiges Leben, für ihre Not, die sie durchmachen, eine große Hilfe erfahren werden.
Wie würden Sie Barmherzigkeit oder Barmherzigkeit Gottes definieren?
Das ist gefühlte Nähe Gottes.
Das ist ein sehr einfaches Wort zu diesem Thema. Lassen Sie mich noch eine Frage zum Heiligen Jahr stellen. Es sind nicht ganz so viele Pilger, wie eigentlich erwartet waren, nach Rom gekommen. Liegt das eher an der Dezentralisierung? Papst Franziskus hat ja heilige Pforten in allen Bistümern der Welt gestattet, die auch eröffnet wurden. Oder liegt das vor allen Dingen an der Furcht vor Terroranschlägen?
Ich glaube, dass beides ein Grund ist. Wenn ich das von meiner Aufgabe als Präfekt des päpstlichen Hauses sehe, muss man ganz nüchtern sagen, es ist klar, wenn das Heilige Jahr dezentralisiert gefeiert wird, und so wollte es und will es Papst Franziskus, dann ist es einfach numerisch klar, dass weniger Menschen nach Rom kommen. Und auf der anderen Seite ist in der Tat der zweite Grund, den Sie genannt haben, vor allem für die englischsprachigen Länder, vor allem Amerika, ein Grund, dass bisher der Pilgerstrom etwas dünn ist.
Der Mann mit dem berühmtesten Doppeljob in der Kirche ist heute zu Gast im Domradiogespräch. Erzbischof Georg Genswein, der Präfekt des päpstlichen Hauses und Privatsekretär von Papst Emeritus Benedikt XVI. Sie haben uns schon eine Menge erzählt zu Karfreitag, Ostern und dem Heiligen Jahr, Herr Erzbischof. Wir können Sie aber nicht wieder gehen lassen, wenn Sie nicht noch ein bisschen was von Ihrer Arbeit uns berichten hier im Domradio. Sie haben mal gesagt, Sie haben sich diesen Doppeljob nicht ausgesucht, aber nach 3 Jahren ist es jetzt Gewohnheit geworden, oder?
Gewohnheit im guten Sinn des Wortes, nicht im Sinne, dass es Routine geworden ist. Es ist klar, also wenn ich nach 3 Jahren nicht eine gewisse Erfahrung hätte, dann würde ich etwas falsch machen. Es ist eine Herausforderung am ersten Tag gewesen und es ist und bleibt eine Herausforderung auch nach 3 Jahren.
Über die Zeit des Rücktritts von Benedikt und die Wahl von Franziskus haben Sie schon viel in den Medien berichtet, auch in den Interviews. Sind Sie eigentlich manchmal müde, immer die gleichen Fragen beantworten zu müssen?
Repetitio mater studiorum, also die Wiederholung ist der Mutter der Studenten. Manchmal ist es so, dass die Wiederholung hilft, im Gedächtnis das zu behalten, was wichtig ist. Auf der anderen Seite kann man auch zu viel des Guten sagen.
Dann lassen Sie mich nach Franziskus fragen. Er ist ja in vielen Medien ein Star. Auch jetzt nach 3 Jahren noch hat er immer noch so ein bisschen Kult quasi um sich, kann man glaube ich sagen. Wie erklären Sie sich das? Bei Benedikt ist das Bild ja schneller umgeschlagen.
Naja, es ist so, wir schauen von Deutschland auf den Vatikan, auf den Papst. Es gibt andere Länder, die schauen von ihrer Seite auf den Papst. Das war bei Benedikt, bei Johannes Paul II., auch jetzt bei Papst Franziskus. In der Tat ist festzustellen, dass der mediale Erfolg von Papst, wenn man von Erfolg reden darf, der mediale Erfolg von Papst Franziskus in der Tat sehr groß ist. Wenn dieser mediale Erfolg tatsächlich auch zu einer Verlebendigung oder wieder Lebendigwerdung des Glaubens beiträgt, dann kann man ihm nur von ganzem Herzen großen medialen Erfolg wünschen. Denn darum geht es letztlich. Es geht nicht um eine Person, die da in den Mittelpunkt sich stellt wie ein Rockstar, sondern es geht darum, dass durch eine Person die Botschaft für eine andere Person, nämlich Jesus Christus, die Hauptrolle spielt. Und die soll auch die Hauptrolle bleiben.
Nach Ostern soll ja das nachsynodale Schreiben veröffentlicht werden, nach der Familiensynode. Glauben Sie, das Bild von Franziskus ist nach der Veröffentlichung des Schreibens immer noch das gleiche?
Ich glaube nicht, dass Papst Franziskus sich darum kümmert, ob er jetzt Ansehen gewinnt oder verliert in Bezug auf den Inhalt, sondern dass er als oberster Hirte der universalen Kirche seines Amtes waltet und tatsächlich aus Überzeugung das sagt, was er als oberster Hirte der Kirche zu sagen hat.
Das heißt, er verspürt überhaupt keinen Druck bei diesem Thema?
Das hoffe ich nicht.
Sprechen Sie denn mit dem Papst, wenn Sie ihn im Alltag begleiten, in der Arbeit auch manchmal über Deutschland? Also fragt er zum Beispiel auch mal nach Ihrer Heimat und dem, was hier abgeht in Deutschland?
Über das, was ich mit Papst Franziskus spreche, sozusagen unter 4 Augen, möchte ich an dieser Stelle keine Auskunft geben.
Aber Sie können uns vielleicht sagen, ob er etwas von der deutschen Politik wahrnimmt, weil gerade hier in Deutschland die Flüchtlinge ja ein großes Thema sind und die liegen Papst Franziskus ja auch sehr am Herzen.
Das ist in der Tat so. Und wenn man mit spitzen Ohren zuhört, kann man immer wieder in Predigten, in Ansprachen oder zu anderen Angelegenheiten sehr wohl vernehmen, was Papst Franziskus darüber denkt. Und da er darüber spricht, darf man davon ausgehen, dass er sich damit auch auseinandersetzt und dass er sich gut und gründlich informiert.
Das heißt, Kardinal Wölki, der sich ja auch dem Thema verschrieben hat, der Erzbischof von Köln, ist ein guter Anwalt für den Papst in Deutschland.
Er ist bekannt als solcher in Rom.
Erzbischof Georg Genswein im Domradio-Gespräch. Herr Erzbischof, immer wieder wurde gesprochen über einen möglichen Deutschlandbesuch des Papstes. Zuletzt hieß es vorerst nicht. Ist damit das Thema vom Tisch?
Ich kann Ihnen da keine neueren Erkundigungen bzw. keine neueren Entscheidungen mitteilen.
Okay, dann lassen Sie uns ganz zum Schluss noch ein bisschen auf den dritten Jahrestag seiner Wahl gucken. Vor 3 Jahren ist Papst Franziskus gewählt worden. Sie haben in einem Interview neulich gesagt, es ist gelegentlich nicht ganz leicht mit ihm. Das müssen Sie uns ein bisschen erklären.
Ja, das war ein bisschen humorvoll gemeint natürlich. Es heißt konkret, wer Tag für Tag um Papst Franziskus ist, der merkt natürlich auch, seine Persönlichkeit ist relativ impulsiv und ist eine Persönlichkeit, die sehr lebendig ist. Und da kann es tatsächlich mal vorkommen, dass das ein oder andere nicht ganz so gut läuft. Und da muss man mit Fingerspitzengefühl, mit Humor, aber auch mit Entschiedenheit eingreifen.
Das heißt, Sie müssen möglicherweise den Terminkalender manchmal neu sortieren.
Der ist in der Tat, der Radiergummi liegt öfters daneben, damit ich da bestimmte Dinge ändern kann, und zwar manchmal auch in letzter Minute.
Und der Vatikan insgesamt, muss der sich immer noch ein bisschen auf diesen Stil von Papst Franziskus einstellen?
Ich glaube, wenn man ein Bild nehmen darf, ich erlaube mir das zu nehmen, Standbein und Spielbein. Ich glaube, das Standbein ist inzwischen tatsächlich so, dass sich alle daran gewöhnt haben. Beim Spielbein hängt es davon ab, ob man sehr nah mit ihm zusammenarbeitet oder ein bisschen weiter weg. Und wer sehr nah dran ist, der muss sich tatsächlich immer wieder an Neues gewöhnen und sich auf Neues einstellen. Aber auch das gehört zum täglichen Leben und auch das hält jung.
Dann schauen wir ganz am Ende dieses Gesprächs noch ins Kloster Mater Ecclesiae zu Papst Emeritus Benedikt den 16. Können Sie uns sagen, wie es ihm geht?
Papst Benedikt geht es gut. Er ist ein Mann, der geistig hellwach ist. Mit den Beinen hat er mehr und mehr Schwierigkeiten. Er bewegt sich sehr gut mit einem Rollator. Aber er merkt das Alter, ohne dass ihm jetzt irgendwas Bestimmtes wehtäte. Er ist gut beieinander, er ist im Frieden mit sich, im Frieden mit der Welt und vor allem im Frieden mit dem lieben Gott.
Sie haben schon mal seinen Tagesablauf beschrieben, auch die Korrespondenz, die er erledigt oder die Besuche, die er manchmal noch empfangen kann im Kloster Mater Ecclesiae. Er hat sich jetzt jüngst mal zu Wort gemeldet und seinen Nachfolger gelobt. Passt das denn immer noch zum Vorsatz des Lebens in Abgeschiedenheit?
Wenn ich recht erinnere, meinen Sie im Hinblick also auf dieses sogenannte Interview
genau.
Zu einem Symposium über die Rechtfertigung. Das war nicht in Bezug auf seinen Nachfolger gemacht, sondern da ging es darum, dass bestimmte Fragen zur Rechtfertigung ihm gestellt wurden und er gebeten wurde, darauf zu antworten. Und wer diese Fragen bzw. die Antworten liest, der sieht, wie Papst Benedikt theologisch nach wie vor tief denkt. Und da kann man in der Tat einiges erkennen, das sich dann sehr wohl auf die Person seines Nachfolgers bezieht. Aber es ging um die Frage der Rechtfertigung im Glauben.
Also war das eine Verkürzung der Medien sozusagen?
Ja, es ist sehr verkürzt dargestellt worden. Ich habe das gelesen, ich musste mich selbst ein bisschen wundern oder etwas schmunzeln. Aber in der Tat, man kann in einigen Antworten einen roten Faden im Hinblick auf ein Lob über Papst Franziskus erkennen.
Wie feiert Papst Benedikt die Ostertage? Feiert er in der Gemeinschaft im Kloster Mater Ecclesiae tatsächlich die ganzen Liturgien, Karfreitag, Osternacht auch selbst?
Das wird er tun, ja. Wenn ich nicht da bin, als Konzelebrant ist meistens ein Mitbruder da und es sind auch die Memoris da. Papst Benedikt wird in der Tat die Liturgie so feiern, wie sie im Messbuch vorgeschrieben ist, im Sinne der katholischen Kirche.
Dann richten Sie an dieser Stelle bitte sowohl Papst Emeritus Benedikt als auch Papst Franziskus viele Grüße aus Köln aus. Das war Erzbischof Georg Genswein bei uns am Karfreitag im Domradiogespräch. Ich danke Ihnen sehr für dieses offene Gespräch und wünsche Ihnen schon jetzt gesegnete Ostern.
Dankeschön. Die Grüße werde ich gerne ausrichten. Auch Ihnen gesegnete Kar- und Ostertage aus Rom.